Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium, das wir gerade gehört haben, die Geschichte von der Verklärung Jesu. Eine Geschichte mit vielen Bildern auf verschiedenen Ebenen. Realistische Bilder und manche schier unglaublich. Am Anfang beginnt es ja noch harmlos. Ne? Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Er wählt sich 3 von seinen Jüngern aus, lädt sie ein. Man könnte fast meinen, es wäre das Gründungsdokument des Alpenvereins, wir gehen bergwandern. Und gleichzeitig, warum ausgerechnet diese 3? Wie viele sind's, die ihm durch Galiläa folgen? Wie viele sind's, die ihm zuhören? Wie viele sind's, die an seinen Lippen kleben? Wie viele sind's, die sich von ihm so viel erhoffen? Ausgerechnet diese 3. Namen, von denen wir wissen, dass sie später besondere Rollen spielen mussten oder durften. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass da fast so etwas wie Eifersucht bei den anderen aufgetreten ist. Warum die 3, warum nicht ich? Was können die, was kann ich nicht? Was haben die, was ich nicht habe? Dass sie von Jesus so in besondere Obhut genommen werden und mit ihm sich zurückziehen dürfen. Auf diesen Berg, von dem wir nicht wissen, welcher es genau ist, aber es gibt Vermutungen, dass es der Berg Tabor wäre, der sich wie ein riesengroßer monolithischer Klotz aus der Tiefebene nach oben schwingt. Und es muss tatsächlich, wenn es denn der Tabor gewesen sein sollte, eine durchaus aufwendige Bergwanderung gewesen sein. Nicht ein kleines Hügelchen, wo man nach 5 Minuten droben ist, sondern wirklich ein Berg, den man sich Schritt für Schritt erkämpfen und erobern muss, bis man eben oben auf dieser Hügelkuppe ist. Und als sie es endlich geschafft haben, da geschieht etwas. In unserer deutschen Bibel heißt es, er wurde verklärt vor ihnen. Da haben wir schon ein gewisses Verständnisproblem. Wir kennen in unserem Sprachgebrauch schon, dass jemand einen verklärten Blick hat. Der ist aber an ganz bestimmte Situationen gebunden. Also wenn zum Beispiel ein jugendliches Mädchen plötzlich in die Nähe ihres Schlager- oder Popstar-Idols kommt, dann kennen wir das. Ne? Dann gehen die Augen auf, da fällt die Kinnlade runter, da scheint die Zeit stehen zu bleiben. Und dann sagen wir, oh, die hat aber jetzt einen verklärten Blick. Hier hat es mit was ganz anderem zu tun. Jesus wurde verklärt. Das hat so etwas wie durchsichtig, durchscheinend. Und es ist tatsächlich so, dass durch diese Veränderung, die die 3 Jünger, die Petrus, Jakobus und Johannes an Jesus wahrnehmen, tatsächlich den Eindruck erwecken, als würde das Göttliche durch ihn hindurchscheinen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Also ich kann mir auch wieder vorstellen, dass die 3 erstmal so etwas erschrocken oder vielleicht gar ungläubig sich die Äuglein gewischt haben. Ist das jetzt eine Halluzination? Oder geschieht das wirklich, was wir da gerade sehen? Kann sich ein Mensch so verändern? Schlagartig. Dass dein Gesicht leuchtet, ich meine, dass ein Gesicht manchmal weiß wird, wenn es einem schlecht wird, das kennen wir, aber dass ein Gesicht leuchtet wie die Sonne, dass sich die Kleidung plötzlich verändert, dass da was durchscheint. Träum ich oder wach ich? Das werden sich die 3 gedacht haben. Und dann geht es noch weiter. Plötzlich tauchen 2 Gestalten auf. 2 Gestalten, die unter die Großen in der Geschichte Israels zu zählen sind. Mose und Elia. Mose, dieser Adoptivkönigssohn, der sich zum Anführer des Nomadenvolkes gemausert hat, das Gott ganz besonders erwählt hat, um es aus der Gefangenschaft der Ägypter zu führen, über eine jahrzehntelange Wanderung hinein in das gelobte Land. Mose, auf den sich so viele in Israel berufen. Mose, der das Heft eines Volkes in die Hand genommen hat und es in die Freiheit führt. Und Elia. Elia, der große Prophet des alten Israel, der sein Leben lang darum gekämpft hat, in seinem Volk und drumherum deutlich zu machen, dass es nur einen Gott gibt, dass alles andere nur Götzen sind. Der bei einem Wettkampf mit Hunderten von Baals Priestern gewann, dem es gelang, mit Gottes Hilfe auf einen durchweichten Holzhaufen die Flammen zu setzen, während die Baals Priester nichts zustande brachten. Um deutlich zu machen, es gibt nur diesen einen Gott. Beides hat allerdings einen Nachteil. Macht es den drei Jüngern wieder schwieriger zu verstehen. Denn ihr Verstand sagt ihnen, das, was wir sehen, dürften wir gar nicht sehen. Mose und Elia, die sind zum damaligen Zeitpunkt ja schon 1000 Jahre tot gewesen. Und gleichzeitig dämmert es ihnen, was sie schon geahnt hatten im Vorfeld. Dieser Mann aus Nazareth, dieser Jesus, der steht in einer Linie mit den Propheten des Volkes des ersten Bundes. Mose, Elia, Jesus. Bei Mose war eine große Zeit für Israel. Zu Elias Zeiten war es auch eine große und wichtige Zeit mit entsprechenden Veränderungen. Und wenn Mose und Elia zu Jesus kommen, dann keimt auch die Hoffnung, dass diese Linie, die sich da fortsetzt, in Jesus Veränderungen bringt. So wie damals zu den Urzeiten Israels. Und die drei stecken die Köpfe zusammen und reden. Und da erwacht der Praktiker, der Pragmatiker in Petrus. Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Herr, hier ist gut sein. Wenn man Tage, wochenlang unterwegs ist, immer hinter dem Meister herläuft, mit ihm geht und kommt an einen Punkt, an dem so viel zusammenkommt, das Irdische, aber auch das, was man nicht verstehen kann, wenn drei Personen von solcher Größe zusammentreten, dann ist hier gut sein. Und Petrus möchte diesen Zustand einfach lange halten. Und er macht den Vorschlag, der so zutiefst menschlich ist. Wenn uns Menschen ein Platz gefällt, wo wir gerne sesshaft werden wollen, was machen wir? Wir bauen ein Häusle. Und genau das schlägt Petrus eben auch vor. Dir eine, Jesus, für Mose eine und Elia. Also, da fehlt mir noch eine. Also wenn ich mich so versuche hineinzuversetzen in den Petrus, wenn da tatsächlich so gut sein ist an diesem Ort und wenn die drei dort in ihren Hütten wohnen sollen, würde ich mich an Petrus Stelle schon fragen, wo bleibe ich? Wo bleibt Jakobus? Wo bleibt Johannes? Wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, noch eine vierte Hütte zu bauen? Wäre nachvollziehbar. Denn das ist ja etwas zutiefst Menschliches, dass sich viele immer so bewegen, dass sie auch nahe an denen sind, die etwas bewegen können. Man könnte es fast so wie eine Fanbewegung nennen. Petrus macht diesen Vorschlag und kaum hat er ausgeredet, verändert sich das Bild schon wieder. Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Hören wir. Klingt aber wieder mit den Augen der Wirklichkeit betrachtet wie ein Widerspruch. Eine lichte Wolke. Wolken machen Schatten. Wolken sind immer dunkler als die Sonne, die sie verdecken. Wenn eine Wolke uns überschattet, ist es dunkler. Und hier ist es eine lichte Wolke. Also schon so ein Widerspruch zu unseren alltäglichen Erfahrungen. Und eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Also keine normale Wolke, wie wir sie in unserem Erfahrungsschatz haben, sondern eine Wolke, die das Größte, was kein Mensch wirklich wahrnehmen kann, verbirgt. Das Größte, dem kein Mensch von Aug zu Aug, so er denn lebt, begegnen kann, nämlich Gott selbst. Und sie hören seine Stimme. Und plötzlich verändert sich das Bild wieder. Plötzlich ist Jesus nicht mehr einer, der in der Reihe der Propheten steht. Nicht mehr einer, die im Auftrag Gottes den Menschen den Weg weisen sollen, aber doch Menschen sind. Sondern die Stimme Gottes, sie zeigt, dass Jesus mehr ist als alle Propheten der Vergangenheit zusammen. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und in dem Moment dämmert es den Jüngern, als sie die Stimme hören. Sie sind gerade in einer direkten Gottesbegegnung. Und genau der Satz, den ich vorhin gesagt habe, kein Mensch lebt, kein Lebender kann die Begegnung mit Gott überstehen, so sacken sie in sich zusammen und fallen auf ihr Angesicht. O Gott, ich darf nicht sehen, was ich sehe. Die Begegnung ist so mächtig, dass sie alle Kraft aus den Gliedern zieht. Und Jesus geht hin. Matthäus schreibt hier, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Ich kann mir schon viel mehr vorstellen, dass er ein bisschen Mühe hatte, die drei wieder auf ihre Beine hochzuziehen, sie wieder mit Kraft auszustatten, auf den eigenen Füßen zu stehen. Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber die Augen aufhoben, sahen sie niemand, denn Jesus allein. Und wieder reiben sie sich die Augen. Haben wir das jetzt gerade wirklich erlebt? Haben wir Mose und Elia mit Jesus sprechen hören und sehen? Haben wir tatsächlich aus dieser Wolke, die so unnatürlich scheint, die Stimme Gottes gehört? Ist das Ganze vor unseren Augen geschehen oder ist das Ganze nur in unserem Kopf geschehen? War es eine Halluzination? Oder war es Wirklichkeit? Ich kann mir gut vorstellen, dass die drei in dem Moment noch völlig verwirrt waren. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass sie Jesus bei sich sehen. So, wie sie es gewöhnt sind. So, wie sie ihn kennen. So, wie sie ihm folgen. Und dann treten sie ihre Wanderung zurück an. Vielleicht immer noch mit diesem Zweifel, Wirklichkeit oder Fantasie, was haben wir gerade erlebt? Bis ihnen Jesus sagt, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Schweigt. Und erst dann wird so richtig klar, all das, was da geschehen ist, ist tatsächlich geschehen. Keine Fiktion, keine Fantasie, Wirklichkeit. Und ihr bekommt eine ganz besondere Verantwortung aufgebürgt. Du, Petrus, du, Jakobus, du, Johannes, verbergt das, was ihr erlebt habt. Auch vor den anderen Jüngern, die unten neugierig warten und sicherlich erzählt bekommen wollen, was war denn da oben los? Schweigt. Schweigt bis zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ja immer ganz gut, wenn man weiß, wann der richtige Zeitpunkt zum Reden ist. Schweigt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Dann dürft ihr diese Botschaft weitersagen. Dann dürft ihr aller Welt verkünden, Jesus von Nazareth ist nicht nur Mariens Sohn, er ist Gottes Sohn. Er ist nicht nur ein Prophet, der Gottes Willen verkündet, er ist Gott selbst. Er ist der, der lebt. Die drei, sie wissen es im Voraus. Sie wissen, dass selbst wenn der Tod Jesus ereilt, er ihn nicht besiegen wird. Und dass sie sich trotzdem ihre Hütten bei ihm bauen können. Nicht nur die Hütten für Mose und Elia. Wenn der Menschensohn von den Toten auferstanden ist und mit dem vereint ist, der ihn gesandt hat, dann werden eben nicht nur die alten Propheten in Gottes Nähe sich aufhalten, sondern auch sie. Aber nicht nur sie. Es werden nach der Auferstehung des Menschensohns auch die, die unten am Berg gewartet haben, mit der gleichen Botschaft umgehen und die gleiche Zukunft haben, in der Nähe Gottes leben. Und wir gehören zu denen, die da unten am Berg warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass wir das erlösende Wort hören, dass wir nicht nur darauf vertrauen und glauben, sondern wissen, wo unsere Zukunft sein wird. Nämlich im Kreis derer, die sich damals mit Jesus auf dem Berg getroffen haben, im Kreis seiner Jünger, selbst im Kreis der Propheten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.